FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS, in das Radio lebt. Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kinsel Verlag.
Sehr geehrte Frau Haska, sehr geehrte Gäste hier im Studio, sehr geehrte Hörer. Mein Name ist Rüdiger Wolf vom Manuela Kinsel Verlag und ich begrüße Sie hier ganz herzlich zur Lesebühne. Es ist eine Premiere, die erste Premiere im Radio FIPS, nicht die erste Premiere, aber die erste Lesebühne im Radio FIPS, die künftig immer am zweiten Sonntag im Monat um 16 Uhr stattfinden wird. Zur ersten Lesebühne haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet. Wir haben nämlich eingeladen Frau Haska, Frau Haska aus Kiew. Frau Haska, was hat Sie nach Kiew verschlagen?
Wir, Familie Haska, sind eine brandenburgische Pfarrersfamilie mit 3 Kindern. Mein Mann hat neue Erfahrungen gesucht und hat sich dafür interessiert, im Ausland zu arbeiten. Und dann war plötzlich die EKD-Stelle in Kiew ausgeschrieben. Und da wir 1996 schon mal einen halbjährigen Einsatz in Weißrussland hatten und ich im Zusammenhang damit angefangen hatte, Russisch zu lernen, war ich gleich Feuer und Flamme. Und so haben wir uns nach Kiew beworben und sind auch genommen worden. Wir sind dann im August 2009 in Kiew eingezogen, noch im Spätsommer, und waren zuerst mal total begeistert von dieser Stadt und vor allem von diesen Menschen, den Ukrainern, die sehr aufgeschlossen, fröhlich, hilfsbereit sind und auch sehr temperamentvoll und haben 4 Jahre lang eine sehr friedliche und tolerante Ukraine erlebt.
Das heißt also in der Ukraine, Sie haben Russisch gelernt, in der Ukraine wird dann eher Russisch gesprochen, nicht Ukrainisch?
Die Ukraine hat 2 offizielle Sprachen, das Russische und das Ukrainische. Das hängt einfach mit ihrer schwierigen Geschichte zusammen. Und in Kiew ist die Situation so, dass zumindest in meiner Umgebung sogar mehr Russisch gesprochen wird als Ukrainisch. Die Schüler in den Schulen werden allerdings überwiegend auf Ukrainisch unterrichtet. Junge Leute sprechen also auch öfters Ukrainisch. Aber meistens ist es so, dass die Leute beide Sprachen fließend sprechen und je nachdem, wie man sie anspricht, so antworten sie einem auch.
Und es nennt sich jetzt bei uns Lesebühne. Wie sind Sie dann zum Schreiben gekommen? Denn sonst hätten wir ja nichts zum Lesen.
Geschrieben habe ich eigentlich schon seit meiner Grundschulzeit, damals Fantasiegeschichten in Schulheften, die immer ein knappes Schulheft füllten. Und etwa in der 5. oder 6. Klasse habe ich mit 3 Freundinnen zusammen sogar einen Schriftstellerclub gegründet, den Maskottchenschreibclub, wo wir gegenseitig unsere Werke ausgetauscht haben und eine Menge Spaß gehabt haben. In der Schulzeit habe ich eigentlich davon geträumt, einmal Schriftstellerin zu werden, aber ich habe bald begriffen, dass sehr viele Leute schreiben und auch sehr gut schreiben und dass es schwer ist, an den Markt zu kommen. Als dann in Kiew die Demonstrationen des Maidan begannen, war eine ganz besondere Atmosphäre in der Stadt. Und schon bald hatte ich das Bedürfnis, meinen Freunden und den Unterstützern unserer St. Katharinengemeinde mitzuteilen, was wir aus allernächster Nähe erleben. Denn unsere Wohnung und unsere Kirche befinden sich sehr nah beim Maidan. Wir wohnen zwischen Präsidentenadministration und dem Maidan, also alles in nicht mehr als 10 Minuten Fußweite. Und so haben wir viel beobachtet. Und bald kamen auch besorgte E-Mails, wie es uns geht. Und so habe ich angefangen, regelmäßig zu berichten, was ich beobachtet habe. Und meine Facebook-Freundschaften wurden immer mehr. Und dann kam es auf einmal so, dass Hacker unsere Facebook-Seiten geplündert haben. Mein Mann hat Videoaufnahmen gemacht mit seiner neuen Videokamera. Er ist zu vielen der Demonstrationen hingegangen. Und Ende Dezember stellten wir auf einmal fest, dass Beiträge von uns von Facebook entfernt worden waren. Wir konnten uns erst überhaupt nicht erklären, weshalb. Denn es waren aus unserer Sicht sehr harmlose und fröhliche Materialien, die im Grunde dokumentiert haben, dass das friedliche Demonstrationen waren. Als diese Einträge plötzlich verschwanden, merkten wir, wie wichtig es ist, Informationen im Westen zu verbreiten, was wirklich auf dem Maidan passiert. Und ich bin dann auch immer wieder von meinen Facebook-Freunden gedrängt worden, zu schreiben, was los ist, weil die Freunde auch aus den Nachrichten nicht schlau wurden, die in den deutschen Medien weitergegeben wurden.
Nochmal an die Hörer nach draußen. Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Wir haben Frau Haska aus Kiew zu Besuch, zu Gast. Und wenn Sie Fragen haben an Frau Haska, können Sie gerne eine Mail ins Studio schreiben an studio@radiofips.de. Wir werden hier am Schluss der Lesung noch eine kleine Fragerunde machen und da werden selbstverständlich auch die Fragen der Hörer berücksichtigt. Frau Haska, Sie haben dann schließlich einen Verlag gefunden für Ihr Buch, den Manuela Kinsel Verlag. Und wir werden jetzt Ausschnitte von dem Buch hören, von Ihren Beobachtungen am Maidan.
Ich fange an mit einem Text vom 8. Dezember 2013. Wie Revolution sich anfühlt. Vor einer halben Stunde ruft Ralf mich aus der Kirche an. Wenn du mit dem Hund gehen willst, dann besser nicht hoch zur Kirche. Hier sieht es nach Gewalt aus. Die vermummten Personen sind jetzt hier. Es wurden schon die Blumenkübel vor der Kirche geklaut, um Barrikaden zu bauen. Annegret und ich verlassen mit Nelly also gar nicht erst den Hof, beobachten aber die Leute, die mit ihren Fahnen die Lutheranska herunterströmen. Ich frage eine Frau, wie es oben aussieht. Ja, im Moment noch friedlich. Den Eingang zur Bankova riegeln Berkut-Soldaten ab. Ihnen gegenüber steht ein dichter Gürtel unserer friedlichen Demonstranten, die Provokateure gar nicht erst zur Berkut hinlassen. Letzten Sonntag hat man doch schon versucht, einen Krieg zu beginnen. Da haben sich irgendwann die Reihen der Berkut geöffnet und die Provokateure einfach hinter sich aufgenommen. Aber von den friedlichen Menschen, die in diese gekaufte Aktion verwickelt wurden, sind am Dienstag schon 16 Leute vor Gericht verurteilt worden. Normalerweise dauert eine solche Gerichtsentscheidung mehrere Jahre. Ich sehe, wie sie ihre nackten Hände knetet. Sind sie ohne Handschuhe gekommen? Nein, ich habe sie in der Tasche. Mir ist total heiß. Und wenn ich zu frieren beginne, gehe ich einfach ein paar Straßen weiter und sehe mir an, wie die Lage dort ist. Ein Bekannter sagte mir, du bist verrückt, dass du dich so engagierst. Überall dazwischen sind zivile SBU-Leute, die dich beobachten und einander per Handy mitteilen, wo du dich bewegst. Die können jeden deiner nächsten Schritte voraussehen. Aber wissen Sie, wir wünschen uns so sehr, dass uns jemand hört. Wir wollen auf ehrliche Weise unser Brot verdienen und diese ganzen schmutzigen Geschichten nicht mehr mitmachen müssen. Im ersten Teil meines Buches habe ich Texte unterschieden, die ich original auf Facebook veröffentlicht habe. Ich habe später aus der Erinnerung ergänzt, was mir damals die Hacker weggelöscht hatten. Und jetzt kommt ein solcher Text, den ich kursiv gekennzeichnet habe, den ich später geschrieben habe. Etwas, was die Demonstrantin mir noch erzählt hat, wagte ich damals nicht öffentlich zu schreiben. Sie hatte die Legitimität der Wahl Janukowitsch zum Präsidenten in Zweifel gezogen. In unserem Betrieb war es jedenfalls so, dass wir von oben die Anweisung bekamen, so und so viel Prozent der Mitarbeiter müssen für Janukowitsch stimmen, sonst wird im Betrieb die Lizenz entzogen. Die Arbeit zu verlieren, das wollte 2010 keiner riskieren. So hatte es also mit der angeblich demokratischen Wahl ausgesehen. Es war dieser Sonntagabend, der 8. Dezember, als das Lenin-Denkmal am Fuß des Boulevard Tarasa Schewtschenko gestürzt wurde. Videoaufnahmen davon gab es fast sofort im Internet. Als ich sie fand, habe ich sie gleich verbreitet. Auch diese Aufzeichnung mitsamt meinem Kurzkommentar dazu ist später aus meiner Chronik verschwunden. Ebenso der Kommentar eines Freundes: Schade, das wird ihn zum Leben erwecken. Die Männer, die ich am Abend an der zwischen Kirche und Präsidentenpalast errichteten Barrikade der Demonstranten traf, antworteten mir voller Stolz auf meine Frage, ob sie dazu Näheres wüssten. Das waren unsere Leute. Es war höchste Zeit, dass der Lenin fiel. Win nam ne treba. Wir brauchen ihn nicht. Was hat er uns genützt? Welche Kultur hat er uns gebracht? In unserem Staat wird Bildung so gering geachtet. Akademiker werden so schlecht bezahlt. Das hat zur Folge, dass alle guten Spezialisten auswandern oder sich irgendwelche andere Arbeit suchen müssen und dass wir von Idioten beherrscht werden. Eine ältere Dame, die vorbeikam, sah den Sturz des Lenin anders. Sie schimpfte vor sich hin über den Vandalismus. So weit ist es jetzt schon mit uns gekommen, dass man keine Achtung mehr vor unseren Werten hat. Jetzt kommt wieder ein Original-Facebook-Eintrag. 9. Dezember 2013. Revolution riecht nach Rauch. Im Lauf des gestrigen Nachmittags und der Nacht haben die friedlichen Demonstranten alle Materialien, die sich zum Absperren eignen, rund um die Kirche konfisziert. Bauzäune, Müllcontainer, Stacheldraht, Blumenkübel, sogar den Weihnachtsbaum für St. Paul, Odessa, der auf dem Kirchhof zwischengelagert war, hatten sie schon in ihren Fängen. Ralf konnte ihn aber noch retten. In großen Tonnen haben sie offenes Feuer, um sich zu wärmen. Als ich gestern Friedrich von Leo abholte, kam ich mit einigen ins Gespräch. Sie haben so viel Ausstrahlung und Optimismus. So eine Revolution wie diese hier erleben Sie einmal in 1000 Jahren. Bitte fotografieren Sie. Die Leute strömen zum Wärmen und Handyaufladen in die Kirche. Seit gestern bieten wir auch heiße Suppe an. Wegen meiner starken Erkältung kann ich mich leider nur extern beteiligen. Vom Nachbargebäude unseres Wohnhauses, das seit mehr als 5 Jahren als Bauruine bewacht wird und einem in aller Welt bekannten, inzwischen verstorbenen arabischen Politiker gehört, hat man auch über Nacht den Bauzaun für die Barrikaden geklaut. Ein eigenartiges Gefühl, auf diese Weise Durchblick zu gewinnen. Unsere Versorgung mit Müllabfuhr und Trinkwasser könnte sich etwas problematisch gestalten. Werden wir unser Wasser auf den Rücken den Berg hochtragen müssen? Oder uns doch noch einen Brita-Filter gegen die Schwermetalle im Leitungswasser zulegen? Fröhliche Grüße mit Schneefall aus Kiew, Charis. Weiter am 9. Dezember. Beide Seiten rüsten sich. Im Internet ist eine gewaltsame Räumung des Kreschatik für den Abend angekündigt. Klitschko hat dazu aufgerufen, dass Frauen und Kinder nicht aus dem Haus gehen sollen. Die U-Bahn-Haltestellen im Zentrum sind gesperrt. Die U-Bahn hält nicht an. Das Nachbarsmädchen kam gerade von der Schule. Der Unterricht wurde beendet, damit Schüler und Lehrer sicher nach Hause kommen. Lustig, sagt sie. Eine Nachbarin antwortet: Aber so, dass einem dabei die Tränen kommen. Dann legt sie mir auseinander, dass alles wird, wie es schon mal war. Das Volk ist nur benutzt worden und die Verantwortlichen werden sich schon reinwaschen. Unser Fahrer ist unterwegs, Friedrich und Annegret abzuholen. Wahrscheinlich zu sich nach Hause, weil das Zentrum gesperrt ist. Seht euch Ralfs Beitrag an. Bittet Gott um Schutz für die Menschen hier und dass das Land auf einen guten Weg kommt. Ein Foto von Ralf ist an diesem Abend um die Welt gegangen. Man sieht ihn im Schnee vor einer Mauer von Berkut-Soldaten mit Schilden die Arme erheben. Am Abend des 9. Dezember hatte die Berkut einen ersten Anlauf genommen, die Barrikaden der Demonstranten vor der Kirche zu räumen. Ralf hatte die aufmarschierenden Soldaten gefilmt. Das Video stellte er ohne Bearbeitung auf Facebook ein, sodass darin sein verzweifeltes Telefonat mit der Stellvertreterin des deutschen Botschafters noch mitzuhören war. Er musste schnell handeln, denn er hatte bereits Vermummte die Straße heraufkommen sehen. Kurz entschlossen ließ er sich vom Küster Talar und Stola bringen und drängte sich dann zwischen die Fronten. »Wollt ihr noch mehr Tote?« rief er den Vermummten zu. Verzweifelt redete er auf sie ein, erzählte von den deutschen Erfahrungen vom Sieg der Gewaltlosigkeit 1989. An diesem späten Nachmittag stand er so auch Oleg Tjachnibok, dem Führer der Svoboda, gegenüber. Ich mache einen großen Sprung zu den sogenannten Gajatschie Sobytia, die heißen Ereignisse, nämlich diese Februartage vom 18. bis 21. Februar, wo dann Scharfschützen auf dem Maidan in die Menge schossen. 20. Februar 2014. Waffenstillstand? Auch wenn er zur Nacht verkündet wurde und ich das paradoxerweise von mehreren Seiten aus Deutschland gehört habe, habe ich es doch nachts immer wieder knallen gehört. Jedoch nicht so schrecklich wie in der Nacht davor. Ich erkläre noch kurz. Wir wohnen ja im Zentrum und die Warnung der deutschen Botschaft, uns evakuieren zu lassen, kam relativ spät, da wir in Kiew kein Auto besitzen, weil es normalerweise wegen der öffentlichen Verkehrsmittel nicht notwendig ist, haben wir dann beschlossen, einfach im Haus zu bleiben. Und so haben wir alles sehr nah mitbekommen. Unser Lebensrhythmus ist etwas durcheinander geraten. Ich, die Frühaufsteherin, habe mich bis 8.45 Uhr in mein warmes Bett gekuschelt. Bei den Kindern ist alles noch ruhig. Dann hörte ich mehrere Schüsse durch mein schalldichtes Fenster. Ich stand auf, um zu duschen, nahm einen besorgten Anruf aus Deutschland entgegen, begann das zu schreiben. Anruf der deutschen Botschaft. Warum ist Ralf nicht zu erreichen? Wie viele Verwundete sind zurzeit in der Kirche? Ich verspreche, diese Fragen beim Spaziergang mit dem Hund zu klären. Ich bin ganz froh, einen Anlass zu haben, um mal aus dem Hof herauszukommen. Aufgeregt kommt mir die Frau entgegen, die bei der Wohnungskommission arbeitet. Da brauchen Sie nicht weiterzugehen, die lassen jetzt niemand mehr durch. Schießen Sie? Nein, aber es ist zu spüren, dass Sie beunruhigt sind. Etwas weiter oben will mich der erste Posten der Miliz aufhalten. Ich gehe bloß zur Kirche, rufe ich und bin schon weiter. Da ruft er mir nach. Was geht jetzt auf dem Maidan vor sich? Ich kann ihm natürlich nichts sagen, weil ich nicht vom Maidan komme. In der Kirche kommt mir Valera entgegen. Ralf ist mit Journalisten auf den Maidan gegangen. Oh Gott, muss das sein. Ich tausche mit Valera Telefonnummern aus, sodass ich mehr Möglichkeiten habe, mit der Kirche Kontakt aufzunehmen. Er sagt, er ist jetzt praktisch immer da. Ich rufe die Botschaft an, um ihr ein Update zu geben. Meine Freundin dort ist in heller Aufregung, als sie hört, dass Ralf am Maidan ist. Da schießen sie wieder. Valera sieht so traurig aus. Der Hund zieht an der Leine. Valera sagt, der Hund kommt jetzt wohl auch kaum noch nach draußen. Mit einem Segenswort verabschieden wir uns an der Kirchentür. Im Hof kommt mir ein Nachbar aus dem Vorderhaus entgegen. Slava Ukraini, Ehre der Ukraine, grüßt er mich. Geräum Slava, den Helden Ehre, grüße ich zurück, wie es jetzt üblich ist. Sie haben begonnen, die Werchowner Rada zu evakuieren. Die haben Angst, denn im Grunde gehören die dort ja alle ins Gefängnis. Die haben Angst, dass sie ausgeräuchert werden. Es ist gelungen, die Berkut zurückzudrängen. Wohin gehen sie, frage ich. Ich versuche, irgendwo Brot aufzutreiben. Die Idioten haben mit der Straßenpolizei alle Zufahrtsstraßen abgeriegelt, sodass kein Brot mehr geliefert werden kann. Diese Straßenpolizei war eigentlich vor einem Monat schon verboten worden. Die Verkehrspolizei würde völlig ausreichen. Jetzt geistern die wieder rum und ärgern uns mit ihren Forderungen nach Bestechungsgeldern. Ralf ruft an. Er kommt Gott sei Dank vom Maidan zurück. Er hat alles beobachtet. Die Demonstranten haben ihre frühere Barrikade wieder eingenommen. Ein Mann hat ihm unter Tränen erzählt, dass er gerade zwei seiner Freunde als Leichen weggetragen hat. Wann findet dieser Wahnsinn ein Ende? Betet, betet. 11.34 Uhr. Jetzt verschärft sich alles. Ralf rief gerade ganz besorgt an, wir sollen unbedingt im Haus bleiben. Es sind Scharfschützen auf den Dächern. Die Haushälterin meiner Freundin hat Ewigkeiten gebraucht, um zu ihr ins Zentrum zum Putzen zu kommen und stellt sich darauf ein, über Nacht zu bleiben. Auch in dem Außenbezirk, wo sie wohnt, waren bereits weder Eier noch Obst oder frisches Gemüse zu bekommen. Sie hat bestätigt, dass die U-Bahn deshalb gesperrt ist, weil sie ausschließlich zum Transport von Tituschki und Berkut, also Provokateuren und Sicherheitskräften, verwendet wird. Trotz des Waffenstillstandes hat es in der Nacht mindestens ein 500 Verletzte gegeben. Wie es aussieht, habe ich den schlimmsten Kampf gegen 2 Uhr nur verschlafen. Gerade ruft die Optikerin von Viehmann an, bei der ich neulich versucht hatte, Kontaktlinsen zu bekommen. Da Viehmann wegen der Einfuhrbeschränkungen keine harten Kontaktlinsen besorgen kann, hatte sie mir einen Kontakt herausgesucht und wollte jetzt wissen, ob ich in der Frage schon weitergekommen bin. Ich frage, wie geht es Ihnen dort? Die Filiale ist in einem 20 Kilometer entfernten Stadtbezirk. Wir versuchen uns zu halten und wir beten. Bitte betet für die Menschen hier, für die Beteiligten und für die Beunruhigten. 13.10 Uhr. Verschärfte Sicherheitshinweise unserer deutschen Botschaft. Viele Leichen junger Leute liegen auf dem Maidan. Gezielte Kopfschüsse. Wir verlassen das Haus vorerst nicht. 13.29 Uhr. Vor etwa einer Stunde bekam ich einen Anruf unseres Internetanbieters, ob ich an einem neuen Internetvertrag interessiert sei. Schräg, nicht wahr? Der Nachbar, den ich getroffen hatte, hat allein auf dem Weg, um Brot zu holen, als er losging, 8 Leichen liegen sehen. Als er zurückkam, waren es schon 12. Wir werden jetzt Musik aus der Ukraine hören. Und zwar ein Lied der Gruppe Okean Elsi, Netvoja Vina. Für meine ukrainischen Freunde, von denen ich sicher bin, dass sie die Sendung im Radio mit.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Karis Haska liest aus ihrem neuen Buch Nachts zittert das Haus. Familie Haska lebt wenige Minuten vom Maidan entfernt, als im November 2013 die friedlichen Demonstrationen beginnen. Mit seinen Kindern wird das Ehepaar zu Augenzeugen einer Revolution. Sie erleben mit, wie ein friedliches Volk in einen bedrohlichen Krieg gedrängt wird. In der ersten halben Stunde haben wir von Karis Haska gehört, vom November 2013, von den friedlichen Anfängen bis in die heiße Phase des Februars 2014. Wenn Sie zu Hause Fragen haben an Karis Haska, senden Sie uns eine Mail an studio@radiofips.de. Und hier geht es jetzt weiter mit der heißen Phase.
Was haben wir uns gefreut, als diese Gajatschie Sobötja, die heißen Ereignisse auf dem Maidan zu Ende waren. Wir hatten große Hoffnungen, dass die Forderungen des Maidan jetzt umgesetzt werden können, wo der Präsident nicht mehr da war, der die alle blockiert hatte. Ich habe bis zum Juli, soweit geht mein Buch, weiter dokumentiert, wie die Ukrainer diese Phasen erlebt haben, insbesondere den beginnenden Krieg. 12. März 2014, abends. Meine Freundin sagt, wir leben nur noch auf diesen 16. März hin, auf das, was nach dem Referendum kommt. Sie erzählt von einem Telefonat von heute früh. Ihre Freundin, die im Gebiet Cherson unweit der Grenze zur Krim wohnt, beobachtet, dass die russischen Soldaten dort Schützengraben ausheben. Daran sieht man doch, dass sie sich auf Krieg vorbereiten. Grausig, sage ich. Unsere Armee ist quasi unbewaffnet. Im Lauf der Jahre wurde alles an Waffen im großen Stil verschachert. Unsere Regierung möchte nicht unsere ganzen jungen Kerle umsonst in den Tod schicken, sagt sie. Und ich? Putin scheint es in seine Rechnung einkalkuliert zu haben. Wissen Sie, das ist das Schlimme. Er fällt über ein Volk her, das wehrlos, völlig verarmt und dabei ganz friedlich ist. Was haben wir ihm bloß getan? Ist denn das normal? Warum greift er denn nicht gleich Amerika an? Warum ein Brudervolk? Wozu braucht er das? Und er wird nicht nur die ukrainischen, sondern auch seine eigenen Soldaten bedenkenlos in den Tod schicken. Die, die noch halbe Kinder sind, wird er an die vorderste Front stellen. Er ist ein neuer Hitler. Ich denke an das Gespräch mit unserem manchmal recht grimmigen Nachbarn von nebenan, das ich vorhin im Hof mit ihm geführt hatte. Er ist der Meinung, dass Putin inzwischen völlig durchgeknallt und nicht mehr zurechnungsfähig ist. Wir können bloß noch hoffen, dass Europa uns helfen wird. 13. März 2014. Gute Wünsche. Schon früh am Morgen treffe ich beim Hundespaziergang unsere Kirchenwächterin, die schon den größten Teil des Territoriums von Zigarettenkippen und achtlos fallen gelassenen Verpackungsresten sauber gefegt hat. Sie strahlt mich an. Ich habe vorhin die Kirchentür geöffnet und diesen schönen blauen Himmel gesehen. Da musste ich unwillkürlich daran denken, wie neulich die dicken schwarzen Rauchwolken über die Dächer gezogen sind. Gott, ich danke dir, dass das jetzt nicht mehr so ist. Wissen Sie, ich glaube doch nicht, dass es Krieg geben wird. Putin hat doch auch Kinder. Fast muss ich lachen. Die wird er doch kaum in den Krieg ziehen lassen. Sie sitzen bestimmt in ihren Palästen und genießen ihr Leben. Ach, sagt sie, man muss doch hoffen, dass er so viel Verstand hat, um zu sehen, dass es ihnen nichts nützen wird, wenn rings um sie her eine riesige Wüste sein wird und sie dann dort sitzen, winken und Huhu rufen. Einer von unseren Verletzten hat schon vor längerer Zeit einen wunderbaren Vorschlag gemacht. Man sollte auf internationaler Ebene einführen und verbindlich machen, dass jeder Politiker, der schon für mehrere Jahre an der Macht war, jedes Jahr ein neues psychiatrisches Gutachten vorlegen muss. Denn die Macht verändert Menschen, das ist doch offensichtlich. Man denke nur an Stalin mit seinem Verfolgungswahn. Oder Janukowitsch, haben Sie seinen jüngsten Fernsehauftritt gesehen? Da war doch ganz klar, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Er hat sich sogar so grundlegend versprochen, dass er zunächst aussprach, ich bin der nicht legitim gewählte Präsident der Ukraine. Dann hat er sich schnell verbessert und betont, dass er der legitim gewählte Präsident sei. Ja, er weiß, dass er illegitime Mittel verwendet hat, um an die Macht zu kommen. Oder sein anderer Auftritt, wo er während seiner Rede unter Grimassen einen Kugelschreiber zerlegt hat. Und diesmal ist er dann auch sofort verschwunden und hat sich auf Rückfragen nicht eingelassen. Er ist krank. Not leidet er allerdings keine. Er soll ja in der Nähe von Moskau einen wunderbaren Palast besitzen, so wie er ja auch in Donetsk noch ein herrliches Anwesen hat. Es fehlt ihm sicher nichts, aber er kann nicht genug bekommen. Jemand hat gesagt, dass er demnächst seine Fallschirmjäger über uns abwerfen wird. Ich will schon fast gehen, da erzählt sie. Neulich hatte ich während meiner Wache schon um 7:30 morgens einen Anruf. Das ist ungewöhnlich. Eigentlich ruft man hierzulande nur in Notfällen vor 9 Uhr an, weil alle wissen, dass die Ukrainer wegen ihrer schweren langen Arbeitstage ihr Abendbrot spät einnehmen. Durchaus auch um 10:30 abends. Ein offensichtlich sehr gebildeter Mann fragte nach dem Herrn Pastor. Da ich diesem das Gespräch nicht weiterleiten konnte, erkundigte er sich genauestens nach der Größe und den Strukturen unserer deutschen lutherischen Kirche in der Ukraine. Er sagte, er sei selbst Kirchgänger im Höhlenkloster. Und dann bat er darum, dass unsere Delko sich anschließt an ein von ihm vorgeschlagenes Gebet für Putins Gesundheit. Ich dachte mir, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das Moskauer Patriarchat unterstützt die Macht. Doch dann fuhr sie fort. Für Putins Gesundheit und darum, dass er schleunigst einen anderen Arbeitsplatz findet. Und sie erläuterte mir, dass wir Christen doch niemandem etwas Böses wünschen sollen. Aber man könne doch darum beten, dass ein in Mitleidenschaft gezogener Geist wenigstens so weit zur Vernunft komme, dass er von einem so verantwortungsvollen Amt Abstand nehme. Und es könne doch durchaus sein, dass Putin bei seiner Scheidung psychischen Schaden erlitten habe. Es sei doch erwiesen, dass Männer mit der Verarbeitung solch schwerwiegender Veränderungen noch mehr zu kämpfen haben als Frauen. Ja, und es wäre doch wirklich angemessen, wenn er sich endlich um einen anderen Arbeitsplatz bemüht, sagte sie. Das, was im Moment läuft, ist ein Informationskrieg. Manche vermuten sogar, dass in Moskau andere Kräfte Putin davon zu überzeugen suchen, dass die Veränderungen in der Ukraine von verbrecherischen Kräften ausgehen, um ihn zu Reaktionen zu führen, die ihn vor der Welt derart in Misskredit bringen, damit sie sich der siamesischen Zwillinge Medvedev und Putin entledigen können und selbst die Macht ergreifen können. Siamesische Zwillinge? Ja, sehen Sie, die beiden können sich nicht voneinander trennen. Immerzu müssen sie sich auf dem russischen Thron abwechseln. Manches, was sie mir da erzählt, erscheint mir ein wenig kurios. Andererseits ist es in unseren Zeiten wohl gar nicht so übel, Dinge auch von einem uns kurios anmutenden Standpunkt her zu beleuchten. Schon deshalb, um uns nicht in Angst zu verkrampfen und dadurch handlungsunfähig zu werden. Zutiefst rührt mich, wie die Menschen hier oft ohne offenkundigen Hass, häufig sogar voller Mitleid versuchen, sich in das einzufühlen, was in den Köpfen der Mächtigen abläuft. Trotz all dem, was sie durch sie erlitten haben, und trotz aller menschenverachtenden Gewissenslosigkeit, mit der diese die Menschen einfach so verheizen. Ich staune über den tiefen Friedenswillen der Menschen um mich her. Die Kirchenwächterin blickt mich an. Am Anfang unseres Gesprächs haben auch wir über die Achtlosigkeit geredet, in deren Folge jeden Morgen wieder Kippen und Müll vor der Kirche beseitigt werden müssen. Gebe Gott, dass es keine schlimmeren Probleme als diese Kippen geben wird. Die sind zwar unangenehm, aber mit denen kommt man zur Not klar, sagt sie. Wegen der ukrainischen Frühlingsferien hat auch unsere Musikschule geschlossen. Wer freilich annimmt, Bernhard und ich könnten uns nun eine Woche vom Geigenunterricht erholen, der hat zu deutsch gedacht. Unsere Geigenlehrerin rief am Mittwoch an und fragte, morgen tagt der Pädagogenrat der Musikschule. Könntest du nicht eine Stunde vorher kommen, damit ich dich unterrichten kann? Ich zögere etwas. Ich habe einen Termin, der bis in diese Geigenstunde hineinreichen könnte. Sie ist enttäuscht, dass ich dann vielleicht nur eine halbe Stunde spielen kann. Am nächsten Tag ruft sie mich an. Leider können wir uns doch nicht treffen. Pan Jura ist gestorben. Anlässlich der Beerdigung entfällt die Sitzung und die Musikschule bleibt dann ganz geschlossen. Pan Jura ist der Klavierbegleiter, mit dem wir bei den Musikschulkonzerten zusammen gespielt haben. Er ist seiner Herzkrankheit erlegen. Aber können wir uns nicht am Freitag in eurer Kirche treffen? Ich muss das erst abklären, denn durch das Lazarett und den Psychologenkongress ist es nicht einfach, ein freies Zeitintervall zu finden. Ralf bietet mir schließlich Freitagabend zwischen 18 und 20 Uhr an, mit dem Hinweis darauf, dass es parallel zum Abendgebet und zur Chorprobe ist. Sie findet die Zeit okay. Ich ringe mich dann kurzfristig doch dazu durch, sie zu uns nach Hause zu bitten, damit wir mit unserem Gekratze weder die Andacht noch den Chor stören. Für diesen Sonderunterricht würde es ihr nie im Leben einfallen, eine Bezahlung zu erwarten. Es ist ihr nahezu ein heiliges Anliegen, uns für das Prüfungskonzert fit zu machen. Eine Doppelstunde lang triezt sie Bernhard. Dann ruft sie mich. Wann kommt denn dein Mann nach Hause? Heute um 9, sage ich. Gott sei Dank, dann haben wir ja noch 45 Minuten Zeit, sagt sie und legt mit mir los. wir werden unterbrochen. Ungewollt werde ich zur Zeugin eines zurzeit typischen Telefonats aus Russland. Sie ist selbst Russin und ich bin gespannt, wie es verlaufen wird. Normalerweise ist sie bei Telefonaten während des Unterrichts immer ganz kurz angebunden. Aber hier nimmt sie sich richtig Zeit. Geduldig hört die sonst so energische, impulsive Frau sich die Sorgen der Gesprächspartnerin am anderen Ende der Leitung um unser Wohlergehen in der Ukraine an. Schließlich sagt sie ganz sanft: Nein, versteht doch bitte. Man hat euch völlig verkehrte Informationen gegeben. Seht mal, bei uns funktioniert alles. Ich arbeite ganz normal. Ich bin zum Beispiel gerade bei einer Schülerin zu Hause und unterrichte sie. Wir haben genug Lebensmittel. Aber wir haben jetzt ganz schreckliche andere Sorgen, nämlich dass Russland gegen uns Krieg führen wird. Jetzt wird die Stimme am anderen Ende noch aufgeregter. Wieder hört sie geduldig zu. Dann antwortet sie freundlich: Das stimmt auch nicht. Unsere Soldaten auf der Krim hatten strengsten Befehl, keine Waffen zu gebrauchen. Und das haben unsere jungen Kerle wacker ausgehalten, 18- bis 20-jährige Jungs. Sie sind wirklich Prachtkerle. Und jetzt rühmt er sich, dass er die Krim ohne einen einzigen Schuss eingenommen hat. Wieder ein langer Sermon aus Russland. Nein, hier gibt es keine solchen Faschisten. Nein, ich bin nicht blind. Ich habe mir auf dem Maidan alles angeschaut. Wisst ihr, die Leute auf dem Maidan wollten einfach nur Janukowitsch absetzen. Und der hat sich am Volk so bereichert, dass er Milliardär geworden ist. Stell dir doch vor, in seinem Haus hat er goldene Toilettenbecken anbringen lassen und goldene Brote liegen auf dem Tisch. Nein, ich hatte das auch nicht gewusst. Wisst ihr denn nicht, dass er hier eine ganze Hundertschaft von Zivilisten erschießen ließ, weil er die Macht nicht abgeben wollte? Ich weine seitdem jeden Tag darüber. Und jetzt hat er die Ukraine einfach im Stich gelassen und behauptet bei euch, er sei der rechtmäßige Präsident. Aber über all das kann ich euch mehr erzählen, wenn ich euch besuchen komme. Das kann ich noch nicht genau sagen. Über die Krim kann ich natürlich nicht kommen, da ist jetzt vorerst alles blockiert. Aber vielleicht ist es ja bis Anfang Mai schon wieder anders. Kann auch sein, dass ich jetzt ein Visum brauche, um euch zu besuchen. Hoffentlich werfen sie mich bei euch nicht ins Gefängnis, wenn ich euch noch mehr davon erzähle, was hier wirklich los ist. Ja, wahrscheinlich werde ich über Charkow kommen müssen. Das bedeutet eine 24 Stunden längere Zugfahrt. Ich muss auch erst mal sehen, ob ich die bezahlen kann. Nein, wozu brauchen wir einen solchen Krieg? Hier muss niemand gerettet, befreit oder beschützt werden. Und dazu hat mindestens jede zweite, wenn nicht sogar jede Familie hier Verwandte in Russland. Denkt doch nach. Es würde bedeuten, dass Brüder und Cousins aufeinander schießen. Sie schafft es, sich nach fast 20 Minuten aus den Fängen der besorgten Freunde zu reißen, legt das Telefon aus der Hand und wendet sich mir zu, um meine Bogenhaltung zu korrigieren. Ich sehe die Tränen in ihren Augen. Wozu brauche ich diesen Putin, diesen Verrückten, uns retten? Sie sind so blind, zugeschüttet mit Propaganda. Nach dem Unterricht nimmt sie gern eine Tasse Früchtetee an, lässt sich dafür aber nur knapp 10 Minuten Zeit. Sie erzählt, dass sie nachts kein Auge zutun kann. Das erklärt auch die schwarzen Ringe unter ihren Augen. Ich meine, vielleicht sollte man zurzeit einfach den Fernseher auslassen. Aber wenn er dann über uns herfällt, was machen wir dann? Hoffentlich beginnt er keinen Krieg. Als sie kurz nach 21 Uhr geht, erzähle ich ihr von dem Vorschlag, den ich neulich gehört hatte. Man solle jetzt bewusst um Putins Gesundheit beten und darum, dass er schnell eine andere Arbeit findet. Da strahlt sie, die erklärte Atheistin, mich an. Ja, das werde ich tun, mit Freuden. Und jetzt hören wir noch einmal Musik aus der Ukraine. Lapis Trubetskoi, Vojni Sveta.
Wir haben heute die Premiere gehabt von der Lesebühne mit Karis Haska. Nachts zittert das Haus. Familie Haska lebt wenige Minuten vom Maidan entfernt, als im November 2013 dort die friedlichen Demonstrationen beginnen. Mit seinen Kindern wird das Ehepaar zu Augenzeugen einer Revolution. Frau Haska hat ihre Erlebnisse in dem Buch Nacht zittert das Haus im Manuela Kienzel Verlag veröffentlicht und hat heute hier daraus gelesen. Falls Sie schon mitgehört haben und Fragen haben, noch können Sie über studio@radiofips.de hier Ihre Frage absenden. Und wir haben aber hier direkt Fragen aus dem Publikum und ich gebe jetzt einfach mal das Mikrofon weiter.
Ja, also mich würde interessieren zum Thema Fehlinformationen. Sie hatten angesprochen, die Freundin, die völlig falsche Informationen bekommen hat von der Situation in der Ukraine und die von der Lehrerin quasi richtiggestellt wurde. Können Sie da noch mehr dazu sagen? Denn das ist ja ein großes Problem, welche Informationen wir im Ausland bekommen haben von dort und wie es dann wirklich vor Ort aussah.
Die Freundin, mit der meine Geigenlehrerin telefoniert hat, hat aus Russland angerufen. Und schon während des Maidan, das haben wir damals nur noch nicht so gemerkt, sind die Russen mit Propaganda überschüttet worden. Leider hat sich auch herausgestellt, dass der Geheimdienst seine Propaganda auch im Westen verbreitet hat und bewusst Situationen verzerrt hat. Es hat uns sehr wehgetan, dann in der deutschen Presse plötzlich zu lesen von finsteren Faschisten, die angeblich durch Kiew geistern sollen, was so überhaupt nicht stimmte. Aber offensichtlich wollten wohl viele Leute dem Glauben schenken. Und wir haben dann auch mit Leserbriefen protestiert dagegen. Ich selber habe zum Beispiel, davon schreibe ich auch im Buch, an die FAZ und an Spiegel Online geschrieben und leider keine Antwort bekommen. Bei Spiegel Online war es sogar so, dass der Autor, den ich angeschrieben hatte, auf seinem Facebook-Account seine Quellen angegeben hatte. Und siehe da, er war wohl niemals in Kiew gewesen, aber hatte sich einfach aus russischen Medien informiert.
Ich habe vorhin wahrscheinlich nicht aufgepasst, aber mir ist jetzt nicht ganz klar, wie Ihr jetziger Status ist. Sind Sie jetzt ausgereist aus der Ukraine oder wohnen Sie dort noch? Zeitweilig zumindest.
EKD-Einsätze gehen meistens für 6 Jahre und können um 3 Jahre verlängert werden. Und unsere 6 Jahre laufen im August dieses Jahres ab. Also wir haben in Deutschland im Moment keinen Wohnsitz, sondern wohnen ganz in Kiew.
Frau Haska ist am Donnerstag von Kiew angereist. Sie war eingeladen worden von der Evangelischen Akademie zu einer Tagung im Osten nichts Neues. Es war eine, wie hieß es so schön, ein Diskurs. Sie war da Teilnehmerin im Podium, unter anderem mit Gerhard Schröder, Professor Dr. Erhard Eppler, Dr. Günter Beckstein. Und es war ja sehr interessant die letzten 3 Tage. Vielleicht möchten Sie uns da noch ein bisschen was über Ihre Eindrücke sagen.
Für mich war die Tagung sehr aufschlussreich, aber stellenweise war ich sogar sehr schockiert davon, auch aus prominentem Munde Amerika-Hetze zu hören. Aus meiner Sicht hat Amerika sehr wenig mit dem zu tun, was in der Ukraine geschieht. Dort auf der Tagung haben verschiedene Stimmen unterstellt, dass Amerika im großen Stil finanziell den Maidan gepusht und unterstützt hätte. Ich habe das nicht so erlebt. Ich habe aber erlebt, wie Leute sozusagen das letzte Brötchen, das sie hatten, auf den Maidan getragen haben, um eben dort die Versorgung zu gewährleisten. Und soweit vielleicht dazu.
Und auch aus der Schilderung heraus, so wie ich es verstanden habe, diejenigen, die dann scheinbar auf Seiten der Demonstranten Steine geworfen hatten, wenn dann die Demonstranten das selbst verhindern wollten, wurden diese Unruhestifter von den Sicherheitskräften aufgenommen und geschützt. Habe ich dich so richtig verstanden?
Ja, das ist mehrfach passiert. Und am 18. Februar hat mein Mann beobachtet, dass es Provokateure waren, die Pflastersteine auf die Sicherheitskräfte geworfen haben. Und dann kamen Leute vom Maidan. Der Maidan hatte im Lauf der Wochen einen Selbstschutz entwickelt. Und die haben diese Provokateure festgenommen und abgeführt. Aber trotzdem haben dann Scharfschützen von den Dächern geschossen, zunächst mit Gummigeschossen. Mein Mann wurde auch getroffen, denn es wurde bewusst gezielt auf die Augen von Journalisten und Ärzten. Mein Mann hatte seine neue Videokamera in der Hand und sein Finger war dann angeschossen. Der ist bis heute auch nicht richtig verheilt. Und wir können froh sein, dass seine Augen nicht getroffen wurden, so sagten dann nachher unsere Freunde.
Ich schaue jetzt nochmal ins Publikum, ob ich das Mikrofon nochmal weitergeben darf.
Ja, Frau Haska, ich wollte Sie fragen, wie das abgelaufen ist mit diesen jungen Menschen, die unbewaffnet demonstriert haben und da ja nachher die Revolution entstanden ist. Wie ist es den Menschen? Sind die erschossen worden oder wie? Was ist da weitergelaufen?
Sie haben jetzt auf die Nacht vom 30. November angespielt. An diesem Tag waren relativ wenig Menschen auf dem Maidan. Zu der Zeit hatte das Volk noch dafür demonstriert, dass Janukowitsch doch das Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Dazu wollten sie ihn einfach bewegen. Und in dieser Nacht kamen die Sicherheitskräfte, die Berkut, und haben auf diese Jugendlichen eingeprügelt, die da nachts um 4 Uhr noch friedlich beisammen saßen. Und einige davon sind zu Tode geschlagen worden und andere wurden dann in Untersuchungshaft gegeben oder richtig ins Gefängnis gebracht. Einige sind auch schwer verletzt geflohen und dann gesucht worden von anderen Maidan-Leuten. Einer zum Beispiel fand sich nach Wochen in einem Krankenhaus auf dem Land wieder, wo er sich hingeschleppt hatte, also nicht zum Krankenhaus, sondern er ist zum Grab seiner Eltern gefahren und dort dann zusammengebrochen. Es waren schwere Schicksale.
Ich habe mir noch ein Zahlenspiel notiert, was ich hier einfach nochmal als Beobachtung von mir geben möchte. Nach der Olympiade 1936 hat Adolf Hitler etwa zehn Monate gebraucht, um Österreich heim ins Reich zu holen. Nach der Olympiade 1914 hat Putin keine 10 Tage gebraucht, um die Krim wieder an Russland anzubinden. Wobei ich jetzt die beiden nicht unbedingt als Personen miteinander vergleichen möchte, aber man muss einfach mal diesen beiden Tatsachen auch ins Auge blicken. Was mir wichtig, oder ich war auch mit ihr bei der Konferenz in Bad Boll, was mich erschrocken hat, war bei vielen Teilnehmern, die ihre Fragen gestellt haben, wo dann auch Behauptungen auftauchen, dass Jansenyuk bei Scientology wäre und ähnliches, wo die ihre Quellen her hatten. Als Quellenangabe wurde dann YouTube genannt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man hier bei diesem Thema Russland-Ukraine-Konflikt darauf achtet, A, die Information, die man bekommt, und B, was ist die Quelle. Man muss immer nach der Quelle fragen, um die Information richtig beurteilen zu können. Aber die letzten Worte will ich jetzt doch noch an die Frau Haska geben.
Die Ukrainer sind durch ihre Geschichte sehr geübt darin, nicht alle Informationen gleich für wahr zu nehmen. Und es gibt so ein scherzhaftes Sprichwort da: Die Zukunft ist nicht vorhersagbar, aber die Vergangenheit auch nicht. Und auf diesem Hintergrund haben mich dann im letzten Sommer mehr und mehr Freunde gebeten, meine Facebook-Aufzeichnungen auch wirklich zu veröffentlichen, um festzuhalten, was geschehen ist. Und ich bin froh, dass mir die Gelegenheit gegeben wurde, einen Beitrag dazu zu leisten.
Ich möchte noch eine ganz kurze Ankündigung machen. Erstmal noch vielen, vielen Dank an Frau Haska, dass Sie aus Kiew extra angereist sind. Und jetzt ganz kurz noch die Ankündigung. Die nächste Lesebühne, der Termin steht auch schon fest, wird am 14. Juni, wieder ein Sonntag, wieder von 16 Uhr bis 17 Uhr stattfinden. Dann geht es auch um ein aktuelles Problem. Das Problem ist eigentlich schon seit vielen Jahren aktuell und wird noch lange aktuell bleiben. Es geht um die Demografie. Norbert Necker wird aus seinem neuen Buch Wenn's Abenteuer Alter naht lesen und uns bestimmt auch noch das eine oder andere über Möglichkeiten des Alters und Leben im Alter erzählen. Vielen Dank für Ihr Kommen.